Herzlich willkommen. Auferstanden aus Ruinen, hätte ich fast gesagt, aber ich verkneife es mir. Das Funkhaus Auerstraße ist nach einer kurzen, aber intensiven Pause zurück. Und wir fangen heute an mit Folge 30 vom 6. Juni 2023. Also anderthalb Jahre, sagte ich ja gerade schon. Neben mir immer noch Margarete Wietelmann. Sie zeigt einen Daumen und möchte nichts Begrüßendes sagen. Und mir gegenüber Daniel Mühlenfeld, unser umweltpolitischer Sprecher und Mobilitätsexperte. Damit deute ich schon an, welches Thema heute eventuell kommen könnte. Ich meine, in den anderthalb Jahren ist viel passiert. Da muss man über das Klima reden als erstes und über Mobilität und zahlreiche andere Dinge, die in diesen Komplex fallen. Daniel, wir haben ja mit dir schon mal vor
längerer Zeit,
sagen wir es mal so, die Themenreihe Klima angefangen und das wollen wir heute weitermachen.
Gerne.
Bevor wir aber zu deinem Komplex kommen, Margarete, wir müssen anderthalb Jahre aufbereiten, aber die Zeit nehmen wir uns denn jetzt doch nicht.
Zeit nehmen wir uns nicht, natürlich nicht. Das würde doch etwas überfordern, sowohl die Zuhörer als auch uns. Nein, ich nehme die Chance gerne wahr, über die Themen zu sprechen, die also uns in der letzten Zeit und im Grunde dauerhaft auch in die Zukunft gerichtet bewegen. Ich möchte nicht den Eingangstext, den du gesagt hast, Auferstanden aus Ruinen verwenden. Der ist mir in dem Kontext dann doch etwas zu flapsig, denn ja. Es sind ziemlich ernste Angelegenheiten, darüber zu reden, dass es für viele Menschen um Arbeitsplätze geht. Ich spreche von zwei.
Ich distanziere mich, dass das so gemeint
war. Nein, bei dir. Ja. Aber es ist einfach verführerisch, den Text aufzugreifen. Mhm. Nun denn, das Thema Vallourec bewegt uns seit längerer Zeit und in der nächsten Woche steht eine Entscheidung an, wie mir berichtet wurde. Da läuft die Frist aus, die die Firma Vallourec bekommen hat, nachdem wir im Rat entschieden haben, unser Vorkaufsrecht wahrzunehmen. Wir können gespannt sein, was in der nächsten Woche hoffentlich passend zur Ratssitzung der Oberbürgermeister verkünden wird. Für uns ist es wichtig, das möchte ich an dieser Stelle nochmal betonen, dass wir hoffen, dass die Teile des Vallourec-Personals auch eine Perspektive bekommen auf dem neu zu nutzenden Grundstück, auf dem wir uns kleine und mittelständische Unternehmen wünschen und vor allen Dingen auch das Handwerk. Denn das sind Betriebe, die in einem angemessenen Verhältnis zwischen Flächenbedarf und Arbeitsplätzen stehen und so etwas unterstützen wir gerne. So etwas braucht unsere
Stadt.
Im
Gegensatz zu Logistik.
Das ist ein Thema, das ich heute jetzt nicht anschneiden möchte, sonst können wir gleich zwei Fortsetzungsfolgen
ansetzen. Aber nur
ansetzen.
Um den Kontext mal darzustellen.
Richtig. Richtig. Das war ja das, was also uns zunächst angeboten wurde, weswegen aber auch die Ratsmehrheit leicht zu finden war, das Vorkaufsrecht anzuwenden. Ja, dass die Stadtentwicklung auch in anderen Bereichen sehr viel Zutun benötigt, sehen wir auf dem Gelände der Friedrich-Wilhelms-Hütte. Die SPD-Fraktion hat sich dafür ausgesprochen, sich auch in dem Fall hinter die Arbeitnehmer zu stellen und keine weitere Schwerindustrie, nachdem Vallourec ja jetzt schon den Abschied angekündigt hat, verloren gehen zu lassen. Das Hüttengelände, die Presse hat auch berichtet, darf nicht für Wohnbebauung geopfert werden. Das ist keine Position, die uns gefällt, denn wir brauchen wirklich die Schwerindustrie. Wir brauchen jeden Quadratmeter Industrie- und Gewerbegebiet. Ja, das sind die beiden bewegenden Themen. Ich glaube, das Thema Parkstadt werden wir noch mal an anderer Stelle behandeln. Das haben wir auf der Liste, denn das wird die nächsten, also wie der Planungsdezernent mal einschätzte, 15 Jahre uns bewegen. Und da haben wir sicherlich noch mehrere Möglichkeiten, darüber zu sprechen. Aber auch da ist unsere Position klar. Wir werden dort dafür sorgen, genau wie auf dem Lindens-Gelände Gott sei Dank schon geschehen ist, bezahlbaren Wohnraum, Sozialwohnungen und so weiter zu fordern und da zu implementieren in die Planung.
Was ja immer eins unserer Hauptanliegen
war. Das ist richtig. Aber ich denke, das Thema Umwelt ist so umfassend, dass wir uns jetzt unserem umweltpolitischen Sprecher Daniel Mühlenfeld widmen sollten.
Ja, das tun wir doch gerne. Daniel, nochmal herzlich willkommen. Vielen Dank, dass du hier bist, beziehungsweise dass wir bei dir in deinem Garten sein dürfen. Deswegen auch vielleicht ein paar Hintergrundgeräusche heute. Aber es ist ein sommerlicher Tag, da kann man auch mal eine sommerliche Folge machen.
Das passt auch zur Umwelt.
Genau, wir sprechen über die Umwelt in der Umwelt.
SPD-Fraktion vor Ort.
Richtig. Zumal ja das Thema Umwelt und Energie in den letzten anderthalb Jahren auch ja weltweit eins der prägendsten war. Ich meine, wir können uns natürlich immer auf Mühlen konzentrieren, aber wir sind ja von äußeren Umständen nicht abgekoppelt. Ich meine, ich brauche jetzt, glaube ich, keine lange Vorrede halten, warum Umwelt und Energie wichtig sind. Der Krieg Russlands gegen die Ukraine, die diversen Diskussionen, die daraus entstanden sind, was die Energieversorgung angeht. Ja, und wir haben das auch in diversen Rats- und generell Ausschussinitiativen inhaltlich eingegossen in unseren Alltag der Politik. Ja, aber bevor ich jetzt irgendeinen noch größeren Schwachsinn erzähle, als ich das gerade schon getan habe. Daniel,
bitte,
als umweltpolitischer Sprecher, wie siehst du die letzten anderthalb Jahre?
Man muss die letzten anderthalb Jahre aus der Müllheimer Perspektive betrachtet eigentlich mit gemischten Gefühlen anschauen oder zurückschauen auf sie. Denn eigentlich ist allen Beteiligten, das glaube ich, kann man durch die Bank weg sagen, von einigen verwirrten randständigen Erscheinungen im Rat abgesehen, ist eigentlich allen klar, welcher Handlungsbedarf besteht, welche Themen aktuell sind. Wir stoßen uns nur immer wieder an dem Problem, dass Ausgaben und Maßnahmen, die dann natürlich auch logischerweise Geld kosten, die in den Bereich Klimaschutz oder Klimafolgenanpassung fallen, gemäß den geltenden Bestimmungen der Gemeindeordnung, einschlägig ist da der Paragraph 82 GO Nordrhein-Westfalen, nicht als pflichtige Aufgaben der Kommune gelten. Und insofern in der Situation, in der die Stadt Mülheim im Moment ist, nämlich noch Teil des Stärkungspakts Kommunalfinanzen, gar nicht in Angriff genommen werden können, weil es ihr aus haushalterischen rechtlichen Erwägungen gar nicht erlaubt ist, diese Ausgaben zu tätigen. Und das ist, glaube ich, ein ganz erheblicher Strukturfehler dieses Stärkungspaktes, weil die Städte, die ohnehin aufgrund ihrer soziodemografischen und ökonomischen Struktur im Ruhrgebiet in besonderer Weise problemgeschlagen sind, damit eigentlich gezwungen werden, sehenden Auges in eine Situation reinzulaufen, wo sie für Maßnahmen zur Vorbereitung ihrer selbst und ihrer Bevölkerung auf den Klimawandel wieder gezwungen werden, quasi hinten anzustehen. Und all das wird dann wiederum zu spät kommen und das wird die strukturellen Probleme dieser Städte nur noch einmal weiter verstärken. Und da muss man leider feststellen, dass in den vergangenen Jahren, um nicht zu sagen in den vergangenen anderthalb Jahrzehnten, eigentlich sowohl auf Landes- als auch Bundesebene versäumt worden ist, die Frage der Kommunalfinanzen grundlegend zu klären, um den Städten gerade auch zur Behandlung dieses Problems die nötigen Handlungsfreiheiten zu verschaffen, indem man sie entschuldet. Jetzt wissen das zwar alle, dass das passieren muss, aber wir sehen im Moment ja aufgrund der steigenden Zinsen an den Kapitalmärkten, dass wir jetzt wieder größere Schwierigkeiten haben, weil die finanziellen Hebel, die wir brauchen, um diese Entschuldung hinzubekommen, jetzt einfach größer sein müssen, weil die Zinsbelastungen gestiegen sind. Und insofern muss man mit einer gewissen Bitterkeit schon sagen, da ist nicht nur in Mülheim, sondern auch auf übergeordneter Ebene leider Gottes viel Zeit verschwendet worden, die man sehr gut für anderes hätte gebrauchen können. Gleichwohl muss man sagen, auch in Mülheim ist leider nicht allzu viel passiert. Wir haben im Sommer 2000 noch unter Initiative des damaligen Klimaschutzbeirates in Mülheim eine Klimanotlage im Rat beschlossen. Und knapp drei Jahre später ist es dann der Verwaltung tatsächlich gelungen, auch drei Veranstaltungen zu einer Bürgerbeteiligung zu organisieren, um Maßnahmen zu erörtern, wie man denn nun jetzt auf diese Klimanotlage bzw. den Beschluss zur Klimanotlage reagiert. Und vor allem das darin formulierte Ziel, bis 2035 klimaneutral zu werden. Das ist eine große Herausforderung. Und eigentlich ist das in vielerlei Hinsicht auf der Zeitschiene mit den Planungsvorläufen, die man da braucht, heute schon schwer zu realisieren. Aber wenn man dann eben auch sieht, dass überall da, wo es dann Initiativen gibt, bestimmte einzelne Maßnahmen umzusetzen, sei es Flächen für regenerative Energieerzeugung auszuweisen oder aber andere energetische Maßnahmen auf den Weg zu bringen, die am Ende kleinteilig auf das große gemeinsame Ziel einzahlen, die Stadt klimaneutral zu machen, dass die im täglichen Klein-Klein oftmals dann doch nicht umgesetzt werden.
Ich versuche es jetzt mal möglichst neutral zu formulieren, da ich ja manchmal dazu neige, ein bisschen zu sticheln. Aber wir haben doch eine schwarz-grüne Koalition, ist jetzt der falsche Begriff, ein schwarz-grünes Bündnis im Rat. Müsste es dann nicht eigentlich gerade in der jetzigen Zeit bei den Grünen ein Hauptziel sein, diese Initiativen möglichst schnell umzusetzen?
Naja, ich meine, das kann man so sehen. Ich glaube aber auf der anderen Seite auch, und so fair muss man dann auch sein, dass es natürlich immer da, wo sich zwei Partner zusammentun, um eine gemeinsame gestalterische Mehrheit zu erlangen, die immer auch Situationen gibt, wo man in diesem Bündnis Konzessionsentscheidungen treffen muss. Und das muss man den Kolleginnen und Kollegen von Schwarz und Grün auch zugutehalten. Das ist das übliche Spiel. Das haben wir seinerzeit auch gemusst, als wir in den entsprechenden Bündniskonstellationen unterwegs waren. Das waren ja auch nicht immer alles Liebesheiraten, aber das waren Vernunftentscheidungen, einfach um die grundlegenden Sachthemen voranzubringen für die Stadt, und sei es eigentlich am Ende nur einen beschlossenen Haushalt zu haben, um ein Minimum an Gestaltungsspielraum zu bewahren. Das jetzt an der ein oder anderen Stelle dazu führt, dass vielleicht auch auf Seiten der Grünen das ein oder andere Thema nicht mit der Intensität vorangetrieben wird, wie sie selber tief in ihrem Herzen vielleicht möchten. Das kann sein, aber da möchte ich mir ehrlich gesagt auch deren Kopf nicht zerbrechen. Da müssen sie sich selber darum kümmern, ihre Anliegen voranzubringen. Ich stelle nur fest, dass wir sehr häufig mit Themen in die Ausschüsse gehen, von denen wir eigentlich auf der Sachebene sagen können, sie sind geboten, weil der Problemdruck da ist. Sie sind sinnvoll, weil wir eigentlich immer darauf achten, auch Umsetzungsvorschläge mit an die Hand zu geben. Und sie sind auch vom Zeitablauf sinnvoll. Ich kann jetzt nur auf beispielhaft auf die letzte Umweltausschusssitzung verweisen. Da haben wir nochmal das Thema aufgebracht als Prüfauftrag, eine größere Photovoltaik-Freiflächenanlage auf dem Flughafenareal zu planen. Wenn also auch schon der zuständige Planungsdezernent sagt, der Antrag kommt zur rechten Zeit, und das ist, wenn man das Thema zumindest auf der Vorprüfungsebene jetzt mal klären will, genau der richtige Zeitpunkt, den Antrag zu stellen, dann ist das, glaube ich, einfach mal in der Sache auch ein Lob oder eine Anerkennung, die man einfach mal so stehen lassen kann. Auf jeden Fall zeigt es, dass wir da mit dem Thema nicht ganz verkehrt unterwegs sind, inhaltlich wie auch zeitlich. Denn wir wollen das Areal ja entwickeln, aber ich glaube, es ist ganz wichtig, eben auch solche Gesichtspunkte dabei zu berücksichtigen, denn wir wollen einerseits das Areal ja so erhalten, dass da perspektivisch auch noch zumindest ein gewisser Luftverkehr stattfinden kann, dass wir einen möglichst großen ökologischen Schutz auf das Areal legen und dass wir auf der anderen Seite dann eben auch noch eine Art von wirtschaftlichem Ertrag daraus ziehen, plus den ökologischen Gewinn, den wir daraus holen können, wenn wir da mit einer PV-Anlage beispielsweise grüne Energie für die Stadt erzeugen.
Wir haben dieses Thema ja schon mehrmals in die Ausschüsse gebracht mit der Flächen-PV-Anlage. Was gab es denn da für Gegenargumente, was dagegen spricht, warum dass man das nicht machen sollte?
Es gab zwischenzeitlich Sorge derjenigen, die sich insbesondere für den Erhalt des Flughafens in seiner jetzigen Form einsetzen, dass damit Beeinträchtigungen für den Luftverkehr einhergehen können. Das können wir aber insofern entkräften, als wir eine ganze Reihe von anderen Regionalflughäfen oder auch Luftverkehrslandeplätzen, wie das ja jetzt nach Luftverkehrsgesetz eingestuft ist, das Areal, gibt, insbesondere in den neuen Bundesländern eine ganze Reihe, die im Grunde genommen bis auf den letzten Quadratmeter, der nicht Start- und Landebahn oder Rollbahn ist, mit PV-Modulen zugepflastert sind. Die einzige aus Luftverkehrsgesichtspunkten relevante Notwendigkeit ist eigentlich, dass ein Aufstellwinkel gewählt wird, der dafür sorgt, dass die Pilotinnen und Piloten beim Landeanflug nicht geblendet werden können. Darüber hinaus gibt es eigentlich keinerlei Restriktionen. Und es gäbe solche Restriktionen auch nicht auf dem Flughafengelände Mülheim-Essen. Darüber hinaus gab es von der einen oder anderen Seite die Sorge, naja, wenn man da die PV-Paneele aufstellt, das kann ja auch eine Einschränkung für Flora und Fauna vor Ort sein. So. Ganz genau, das Gegenteil ist eigentlich der Fall. Wir erleben in den letzten Jahren ja zunehmend, dass es gerade auch Bestrebungen gibt, auch in hiesigen Breitengraden Ackerflächen mit PV-Anlagen zu bestücken, weil zum Beispiel durch die zusätzliche Verschattung die Pflanzen, seien es jetzt sozusagen die Feld-, Wald- und Wiesenpflanzen auf einer Blumenwiese oder aber eben auch die Ackerpflanzen, die Zuchtpflanzen, dadurch einen zusätzlichen Schutz erfahren und eben nicht mehr dauerhaft der Sonneneinstrahlung ausgesetzt sind, was aufgrund der zunehmenden Hitzeperioden hier in den Breitengraden ja auch spürbar, ja an der einen oder anderen Stelle durchaus schon auch für Auswirkungen auf die Ernteerträge gesorgt hat. Und insofern ist auch mit Blick auf die Artenvielfalt, den Artenschutz und auch den Schutz der Tierwelt, es ist durchaus eine Überlegung wert, da oben entsprechende PV-Module aufzustellen, die ja dann auch völlig unproblematisch durchaus auch so aufgeständert werden können, dass da drunter Bewegungsfreiraum ist und das nicht unmittelbar auf den Boden angesetzt wird. Da muss man auch nicht alle Nase lang mähen. Auch das kann sozusagen Pflanzen- und Tierwelt zugutekommen. Also es gibt eigentlich, wenn man sich intensiv mit dem Thema beschäftigt, kein potenzielles Gegenargument, was man nicht mit ebenso guten Sachgründen auch kontern kann.
Und der Charme ist ja für mich der, dass das keine Immobilie darstellt, eine solche PV-Anlage. Wenn irgendwelche anderen Planungen mal sinnvoll erscheinen, sind die jederzeit weiter transportabel, weiter nutzbar an anderer Stelle. Ja, das darf man ja auch nicht vergessen.
Keine massiven Fundamente.
Richtig.
Man rammt im Grunde genommen ein Ständerwerk in die Erde und das ist im genauso schnell, wie es aufgebaut ist, kann es auch rückgebaut sein, wenn wir da andere Bedarfe haben.
Ja, das Thema Energieerzeugung, da machen wir mal vielleicht da weiter. Man kann ja jetzt nicht nur auf Freiflächen Photovoltaik installieren. Wir haben auch noch eine andere Initiative, mehrere.
Ja.
Möchtest du dazu auch mal lange mal jetzt hier lese ich Doppelhaushälften und Dächer.
Ja, der nächste Punkt war, dass wir uns im Grunde genommen vorausgreifend auf die Änderungen in der Landesbauordnung, im Landesplanungsrecht auf den Weg gemacht haben. Früher, als das über die Landesgesetzgebung ab dem nächsten Jahr ohnehin der Fall sein wird, in Mülheim darum zu bemühen, dass wir bei Neubauten eine Solardachpflicht bekommen. Und zwar aus dem ganz einfachen Grund, weil wir perspektivisch einfach wissen, wir können es uns eigentlich nicht erlauben, Dachfläche für energetische Erzeugung ungenutzt zu lassen. Mhm. Wir brauchen mehr regenerative Erzeugung und idealerweise brauchen wir die PV-Anlage auf dem Dach auch immer in Kombination mit einem Hausspeicher. Weil wir natürlich ein weiteres Problem haben, nämlich dass bei immer mehr elektrischen Anlagen, seien es PV-Anlagen zur Einspeisung oder seien es zum Beispiel Ladeinfrastruktur für Elektromobilität zur Ausspeisung, es zu einer immer höheren Belastung des Stromnetzes kommt. Und irgendwann, irgendwo ist der Punkt erreicht, wo in bestimmten Straßenzügen, in bestimmten Stadtteilen das Stromnetz von der Kapazität her nicht mehr in der Lage ist, all diese Bedarfe zu bedienen, weil einfach nicht mehr genug Strom, nicht mehr genug Leistung durch das Netz transportiert werden kann. Dazu kommt es dann irgendwann an seine Leistungsgrenze. Sodass es eigentlich im Interesse aller ist, die lokale, unmittelbar am Wohnort befindliche Eigenversorgung so stark wie möglich zu machen. Dazu braucht es eben die PV-Anlage und den Hausspeicher. Wenn ich den Hausspeicher zu der PV-Anlage habe, kann ich in sonnenreichen Monaten und bei einer halbwegs akzeptablen Ausrichtung des Daches eigentlich dafür sorgen, dass ich über mehrere Monate hinweg weitestgehend autark bin, was die Stromversorgung angeht. Ich kann über Tag unmittelbar das verbrauchen, was die Anlage auf dem Dach erzeugt. Ich lade gleichzeitig über den Tag verteilt den Speicher auf und dieser Speicher sorgt dann dafür, dass ich, ohne auf das Stromnetz zugreifen zu müssen, eigentlich auch noch die Möglichkeit habe, über die Nachtstunden bis in den Morgen, bis dann wieder die Sonne aufgeht, im Idealfall mit Strom versorgt bin, ohne dass das Netz irgendwie zusätzlich zur Unterstützung benötigt wird.
Ja, ich darf da gleich kurz einhaken. Als ich 96 nach Mülheim zog, habe ich also auch schon auf mein Hausdach damals Solarpaneele setzen lassen. Und ich habe wirklich im Februar schon festgestellt, dass da eine Erwärmung stattfand. Das war natürlich Pioniersarbeit und heute ist die Technik eine deutlich bessere. Aber ich fand das schon überzeugend. Das war damals nur für den Eigenbedarf etwas. Aber das beruhigte doch mein Gewissen.
Ja, ich meine, da warst du Vorreiterin.
Ja, das gab es damals. Da gab es sogar ein Förderprogramm des Landes.
Zustand Stromnetz hattest du schon angesprochen, ja. Daniel. Dazu hatten wir ja auch eine Anfrage gestellt, aber ich glaube, die Antworten der Verwaltung stehen noch aus. Oder gibt es dazu mittlerweile?
Nein, wir haben einen sogenannten Vorschlag zur Tagesordnung gemacht und haben gesagt, wir würden das gerne im Ausschuss ausgiebiger diskutieren, das Thema, weil uns das natürlich an unterschiedlicher Stelle einholt. Also ohne Stromnetz funktioniert ganz vieles nicht, auch die sogenannte Wärmewende nicht, also die Umstellung der Wärmeversorgung, der Heizungsversorgung für die Bürgerinnen und Bürger in der Stadt. Mhm. Wenn wir zum Beispiel daran denken, dass hier an der einen oder anderen Stelle künftig überwiegend zum Beispiel Wärmepumpen eingesetzt werden. Die brauchen zusätzlich Strom. Die heizen sozusagen auch mit Strom zu, wo der Ertrag aus der eigentlichen Wärmegewinnung aus der Umwelt, Luft oder aus dem Boden, gibt ja auch Erdwärmepumpen, das nicht möglich machen oder das nicht ausreichend ist, um die notwendige Energie zu gewinnen. Und insofern braucht es da eben auch ein stabiles Stromnetz. Und wir haben gesagt, das Thema müssen wir unbedingt diskutieren, haben den Vorschlag im Ausschuss gemacht und dankenswerterweise, muss man jetzt sagen, sind die übrigen Fraktionen uns gefolgt. Das heißt, in der nächsten Sitzung des Umweltausschusses Ende August werden, sofern man der Einladung dann Folge leistet, Vertreterinnen und Vertreter der Westnetz und der Mädel, der Westnetz und der Amprion, Entschuldigung, jetzt habe ich mich versprochen, Amprion als für die Region zuständiger Übertragungsnetzbetreiber und Westnetz als zuständiger Verteilnetzbetreiber dann in der Ausschusssitzung sein und uns da einige Fragen beantworten. Uns geht es da im Wesentlichen eben darum zu klären, welche Investitionsbedarfe haben wir, wie muss das Stromnetz ausgebaut werden und wie kann das erfolgen, damit wir die Grundlagen in Sachen Energieinfrastruktur sichergestellt haben, auf denen dann die übrigen Entwicklungen aufsetzen können. Sei es eben die regenerative Energieerzeugung mit Einspeisung auf der Verteilnetzebene, sei es Ausbau der Ladeinfrastruktur für Elektromobilität, die sowohl für Privathaushalte wie auch im öffentlichen Raum ja jetzt verstärkt weiter kommen muss, wenn der Umstieg auf Elektromobilität als Teil der Mobilitätswende gelingen soll. Also da gibt es eine Reihe offener Fragen und da kann nach unserem Dafürhalten die Antwort eigentlich nicht darin bestehen, so wie das im Moment im Energiewirtschaftsrecht Artikel Paragraph 14a Energiewirtschaftsgesetz geregelt ist, dass die Netzbetreiber, wenn sie feststellen, das Netz kommt an seine kapazitativen Grenzen, sogenannte regulierbare Leistungen abgeschaltet werden. Da kann also dem Endverbraucher im Grunde genommen die Leistung für die Wärmepumpe oder aber die Leistung für seine Wallbox beim Laden kann abgeschaltet werden, wenn das notwendig ist, um die Stabilität des Netzes zu garantieren. Das sind Maßnahmen, die können für einen Übergang notwendig sein, aber die können auf Dauer keine Lösung sein, weil die natürlich auch dafür sorgen, dass es weniger Akzeptanz bei diesen Umgestaltungen des Energienetzes insgesamt gibt. Denn wenn ich regelmäßig oder grundsätzlich damit rechnen muss, dass mir die Beheizung abgestellt wird oder ich nicht zu 100% sicher sein kann, mein Auto ist morgen früh vollgeladen und ich kann dann damit zur Arbeit oder in Urlaub oder sonst wohin fahren, dann habe ich ja auch keine guten Argumente an der Hand, um die Leute davon zu überzeugen, auf Elektromobilität und alternative Heizungsformen umzusteigen. Also muss investiert werden. Und um da mal eine Landmarke zu nennen, eine Stadt in der Nähe, ein bisschen größer als Mülheim, Krefeld, hat kürzlich eine Kalkulation gemacht. Da ist auch intensiver darüber berichtet worden. Die dortigen Stadtwerke haben das untersucht. Die rechnen mit einer infrastrukturellen Ertüchtigung, mit einem Umbauzeitraum von 20 Jahren und einem Investitionsbedarf von 750 Millionen Euro. Und selbst wenn man sozusagen da eine gewisse Karenz abzieht, weil Müller etwas kleiner ist, flächenmäßig wie auch einwohnermäßig, kann man sich trotzdem an fünf Fingern abzählen, dass das eine immense Herausforderung ist. Und je eher man die angeht, desto besser. Wird nicht einfacher zu lösen, dieses Problem, wenn man die Augen verschließt und den Kopf in den Sand steckt und sagt, irgendwie wird es schon gut gehen. Ich glaube, das kann keine Lösung sein.
Augen verschließen und den Kopf in den Sand stecken, das erinnert mich ein bisschen an meine Erfahrung mit dem Thema Ladeinfrastruktur. Ich meine, das könnten wir jetzt noch mal kurz anreißen. Wann hat die Mädel die i3-Aktion gehabt? Das war von 2018 bis 2020. Da hatte ich das Vergnügen, quasi einer der ersten zu sein mit einem Elektroauto. Und damals ging es noch mit der Infrastruktur. Wir haben zwar einige Ladesäulen, aber die waren damals noch nicht so beliebt, weil auch die, ich nenne es jetzt wirklich mal Pest, mit den Plug-in-Hybriden noch nicht so verbreitet war, nachdem die alle ein E-Kennzeichen gehabt haben. Jetzt sind wir ja deutlich weiter, es gibt deutlich mehr Elektroautos. Ich hoffe auch, bald wieder eins fahren zu dürfen. Was hat sich getan in Sachen Ladeinfrastruktur in Mülheim seitdem?
Also was den Ausbau der öffentlichen Ladeinfrastruktur angeht, vergleichsweise wenig. Das, was wir natürlich erleben, ist, dass insbesondere Bürgerinnen und Bürger, die in ein oder zwei Familienhäusern, Doppelhäusern, Eigentumswohnungen mit Stellplatz oder Tiefgarage wohnen, dass die vermehrt Ladeinfrastruktur privat erstellen, was natürlich auch, wie gerade schon angedeutet, eine Herausforderung für die Stromnetze in den jeweiligen Stadtteilen und Straßenzügen ist. Dass es aber eben insgesamt noch immer vergleichsweise schleppend verläuft, was den Ausbau der öffentlichen Ladeinfrastruktur angeht. Und insofern ist das eben halt auch ein Thema, das dann in den Bereich der Sozialpolitik und der sozialen Gerechtigkeit hineinspielt. Es gibt immer noch planungsrechtliche Schwierigkeiten, Ladeinfrastruktur in Quartiere zu bringen, wo wir eben keine klassische Ein- und Zwei-Familienhausstruktur haben, sondern wo wir mehr Familienhäuser haben, Geschosswohnungsbau haben, wo Menschen überwiegend dann vielleicht im Eigentum in einer Etagenwohnung wohnen oder aber auch zur Miete in einer Etagenwohnung wohnen, wo es aber einfach viel zu wenig planungsrechtliche Möglichkeiten und viel zu wenig Initiative gibt, da auch Ladepunkte hinzubringen. De facto verweigern wir diesen Menschen eigentlich die Möglichkeit, auf Elektromobilität umzusteigen, weil es keine gesicherte Chance für sie gibt, das Auto verbindlich zu laden und dann eben zu wissen, ich kann am nächsten Tag damit zur Arbeit oder wo auch immer hinfahren.
Wenn ich da doch auch mal die Lanze für zumindest einige Vermieter brechen darf. Ich kann da meinen Vermieter, ohne ihn namentlich zu nennen, nur loben. Ich habe vor einem Jahr einen Neubau in einem eine Neubauwohnung in einem Mehrfamilienhaus bezogen. Da sind ganz selbstverständlich Voraussetzungen, um E-Mobilität nutzen zu können, eingebaut und angedacht gewesen. Also ich nutze das jetzt noch nicht, aber ich habe die Möglichkeit. Ich hoffe, dass andere Leute, die Neubauten planen, Mehrfamilienhäuser planen, genauso klug denken wie mein Vermieter.
Das wäre von Vorteil. Ich muss leider zugeben, ohne jetzt auch Namen zu nennen, dass es größere Vermieter in dieser Stadt gibt, die auch zahlreiche Tiefgaragenplätze haben, die sich dort ein bisschen wehren, wäre jetzt ein bisschen übertrieben, aber sagen wir mal so, die Motivation ist gering.
Natürlich, ich habe einen privaten Vermieter, um das mal zu sagen.
Natürlich, man muss natürlich auch diesen Firmen zugestehen, dass wenn man jetzt eine Tiefgarage mit, lass es 50 bis 60 Stellplätzen hat, dass da eine flächendeckende Infrastruktur wahrscheinlich sehr viel Aufwand bedeuten würde. Weil mit ein paar 230 Volt Steckdosen tut sich das nicht.
Nein, also da braucht es dann tatsächlich Ladesäulen und da braucht es auch entsprechend mehrere Ladesäulen, denn es ist ja im Grunde genommen so, wie es ganz oft ist bei der Einführung von neuen Produkten, von neuen Dienstleistungen. Es muss erstmal ein Angebot da sein, damit eine gewisse Nachfrage überhaupt wachsen kann. Ja, ich fühle mich da so ein bisschen an die leidige Diskussion über den Nahverkehr erinnert. Wir müssten eigentlich erstmal das Angebot so weit verbessern, dass Menschen überhaupt auf die Idee kommen, sich mit einem Umstieg auf den Nahverkehr auseinanderzusetzen, anstatt immer zu sagen, naja, es fahren so wenige Leute mit Bus und Bahn, da können wir die Leistung auch reduzieren. Da kommen wir in so eine Abwärtsspirale und im Grunde genommen von der Logik der Argumentation her ist es bei der Ladeinfrastruktur ähnlich. Solange ich nicht den Leuten durch konkrete Infrastrukturmaßnahmen, sprich ich baue da Ladesäulen hin, vor Augen führe, ach guck mal, das geht ja, da kann ich ja auch laden, selbst wenn ich jetzt vielleicht nicht einen festen Stellplatz vor dem Haus habe oder einen Tiefgaragenplatz oder einen Garagenplatz, was auch immer. Ich kann auf jeden Fall mit einer hinreichenden Sicherheit davon ausgehen, dass mein Auto geladen wird am nächsten Tag. Und das passiert bei mir vor der Tür oder im Viertel mit einer vertretbaren Distanz, die ich dann vielleicht zu Fuß gehen muss. Und solange das nicht passiert, werden ganz viele, die sich vielleicht sogar ernsthaft mit der Frage beschäftigen, was kann ich gegebenenfalls tun beim Thema Mobilität, um Emissionen und CO2-Ausstoß zu vermeiden, werden sich mit dem Thema nicht weiter auseinandersetzen, weil sie sagen, ich kann es mir nicht leisten, weil ich eben aus beruflichen Gründen aufs Auto angewiesen bin und ich muss verlässlich mobil sein können. Und das kann ich so nicht. Und das ist, wie gesagt, ein Nachteil, unter dem besonders Bürgerinnen und Bürger in der Stadt zu leiden haben, die dann aus welchen Gründen auch immer nicht im Einfamilienhaus wohnen und das dann selbstbestimmt regeln können. Insofern, wie gesagt, es ist auch ein Stück weit eine Frage der sozialen Gerechtigkeit, da Lösungen zu finden. Und da kann eigentlich auf Dauer die Aussage der Stadt nicht sein, wir sind kein Infrastrukturdienstleister, wir sind kein Betreiber von Ladeinfrastruktur, wir werden nicht selber wirtschaftlich tätig. Ich glaube, es gibt in solchen Übergangszeiten immer wieder Aufgaben, wo der Staat als Akteur gefordert ist, um die Initiative zu ergreifen, einen Initialanstoß zu geben, damit sowas in Gang kommt. Und im Moment führen wir auch bei dem Thema eigentlich immer eher Diskussionen darum, dass von Seiten der Stadt argumentiert wird, wir können nicht, wir dürfen nicht, wir wollen nicht. Anstatt konstruktiv darüber zu diskutieren, wir haben das Problem erkannt, das wird ja auch immer bekräftigt. Und wir diskutieren jetzt um die Frage herum, wie kommen wir denn zur Lösung, anstatt zu sagen, den Weg können wir nicht gehen. Das ist immer ein bisschen unbefriedigend, aber ich hoffe, dass da irgendwann der Handlungsdruck so groß wird, dass es da auch Bewegung gibt.
Zumal der Verbrenner ja quasi jetzt sein Haltbarkeitsdatum aufgedrückt bekommen hat. Ich meine, klar, es ist jetzt nicht so, wie behauptet wird, 35 alle Autos stillgelegt, das ist ja Schwachsinn, aber wir werden mehr Ladeinfrastruktur benötigen. Und es wird die Nachfrage geben, also muss man das Angebot schaffen. Wir hatten ja zum Beispiel die Idee, hier auf der Heimaterde aufgeständerte PV-Anlagen mit der darunter enthaltenen Ladesäulen zu installieren, um auch den größeren Wohnanlagen dort die Lademöglichkeiten zu schaffen. Heimaterde, gutes Stichwort.
Heimaterde ist auch ein gutes Stichwort, weil im Grunde genommen da auf einem sehr kleinen, überschaubaren Areal deutlich vor Augen tritt, mit welchen Schwierigkeiten Energie, Wärmewende in Deutschland eigentlich zu kämpfen hat. Ne? Also wir haben da Menschen, die die ehemaligen Häuser die ehemaligen Kruppschen Siedlungshäuser erworben haben. Die haben natürlich alle von der Bautechnik her einen energetischen Standard, der ist jetzt nicht optimal. Die haben da zum Teil viel Enthusiasmus, Aufwand, Geld und so weiter reingesteckt. Bevor es die ominöse Denkmalbereichssatzung gegeben hat, die in vielerlei Hinsicht Restriktionen geschaffen hat, was die Gestaltung der Gebäude angeht, ist da vieles auch im Wildwuchs entstanden. Und sicherlich ist davon alles unter ästhetischen Gesichtspunkten betrachtet auch nicht ideal gelaufen. Aber Geschmack ist nun mal Geschmackssache und man muss den Menschen, die in solchen Immobilien wohnen, auch eine Möglichkeit geben, Schritte zu unternehmen, die Perspektive steigenden Energiekosten oder die Belastung übersteigender Energiekosten irgendwie auch abzufedern. Und wenn da sozusagen die energetischen Bedarfe sich beißen mit dem geltenden Denkmalschutzrecht, dann hat es zwar in der jüngeren Vergangenheit da Liberalisierung des Denkmalschutzrechts seitens des Landes gegeben, aber dann wäre es einfach auch gut, wenn man die Spielräume, die die da geschaffen worden sind, in Gänze nutzte, anstatt immer nur scheibchenweise Konzessionen zu machen. Um das an einem Beispiel deutlich zu machen, woran man sich unter Verweis auf die bestehende Denkmalbereichssatzung stößt, ist zum Beispiel, wenn äußerlich an dem Gebäude, also von der Straße einsehbar, Veränderungen vorgenommen werden, die die Optik des Gebäudes maßgeblich verändern. Also das sind dann die PV-Paneelen auf dem Dach oder aber die vor der Tür platzierte Luftwärmepumpe oder aber die Ladeinfrastruktur für Elektromobilität. Also das dann eher sozusagen nach hinten raus. Wenn ich aber von der Grundstücksausrichtung her nach hinten Norden habe oder jedenfalls nicht Süden, dann ist das für die PV-Anlage schon mal eher nachteilig. Und die Kompromisslösung zu sagen, naja, es gibt ja jetzt technisch auch die sogenannten PV-Dachpfannen, wo also die kleine Paneele in die Dachpfanne eingelassen ist, dann ist das im Grunde genommen in der Sache richtig, in der Praxis aber für die Leute keine Hilfe, weil diese speziellen PV-Dachpfannen erstens, auch wenn das ganze Dach damit gepflastert ist, weniger Ertrag erwirtschaften als die klassischen PV-Paneele und weil sie in der Anschaffung nochmal deutlich teurer sind. Das heißt also, die Leute kriegen für einen höheren Preis weniger Leistung. Das heißt, eine solche Investition amortisiert sich auch nicht so schnell, wie das bei einer normalen PV-Aufdachanlage der Fall wäre. Und das ist natürlich dann auch aus wirtschaftlichen Gesichtspunkten am Ende des Tages nicht wirklich sinnvoll und angemessen. Und da muss es Möglichkeiten geben, den Menschen einen Weg zu eröffnen, dass sie ihre Energiekosten irgendwie einhegen, in den Griff bekommen, ohne dafür so viel Geld in die Hand nehmen zu müssen, dass es am Ende eigentlich auch schon wieder nicht mehr attraktiv ist, jedenfalls wirtschaftlich nicht attraktiv. So, das heißt für uns, es muss Möglichkeiten geben, da auch in Anführungsstrichen normale handelsübliche PV auf Aufdachanlagen zu installieren und zu betreiben. Und wenn es dann die Wärmepumpe nicht sein soll, was man ja auch mit Blick, wir schließen immer wieder an vorhergehende Themen an, mit Blick auf die Stabilität oder die Leistungsfähigkeit des Stromnetzes dann ja auch gut überlegen muss, wenn so eine ganze Siedlung auf einen Schlag dann die Wärmepumpen bekommt. Wir hatten ja in Dortmund kürzlich den Fall, dass der dortige Energieversorger oder der Netzbetreiber zugestehen musste, dass für mehrere Objekte eines namhaften Wohnungsunternehmens bereits gebaute, installierte Wärmepumpen nicht angeschlossen werden konnten, weil das Netz das nicht hergab, muss man da über andere Möglichkeiten nachdenken. Und wir haben jetzt als SPD-Fraktion da nochmal den klaren Anschluss gegeben und haben gesagt, die Stadt möge doch dann bitte intensive Planungen aufnehmen, um da oben Fern- oder Nahwärmenetz zu etablieren. Zumal wir da mit mehreren öffentlichen Gebäuden, sprich eine Reihe von Schulen, Schulzentrum Kleistraße, Grundschule Sunderplatz, Grundschule Vilchnerstraße und die neue Wärmezentrale, die an der Kruppstraße am Friedrich-Wendmann-Bad entstanden ist, eigentlich Ankerpunkte haben, wo man größere Wärmeerzeugung als Blockheizkraftwerk mit Kraft-Wärme-Kopplungstechnik installieren könnte, um von da aus dann über ein Leitungsnetz das umliegende Areal zu erschließen. Das ist im Falle des Standorts Friedrich-Wendmann-Bad in Teilen auch gelungen. Die sogenannte Eichbaumsiedlung des SWB wird von da auch jetzt mit Wärme versorgt. Aber man könnte das eben mit Blick auf den gesamten hinterliegenden Stadtteil bis an die Stadtgrenze Essen, also im Wesentlichen über die ganze Heimaterde hinweg, könnte man das gut deutlich größer denken. Und das passte insofern auch gut in die Zeit, weil wir natürlich früher oder später, wenn man jetzt zum Beispiel auf das große Schulgebäude an der Kleistraße gucken, das jetzt auch deutlich im fünften Lebensjahrzehnt sich befindet. Und wir hatten da ja kürzlich erst die Diskussion über die ausgefallene Heizungsanlage. Also dieses Gebäude geht auch einer Grundsanierung entgegen und das kann man dann gewissermaßen in einem Aufwasch planen. Und je eher man damit anfängt, desto eher ist man fertig. Das klingt jetzt sehr banal, aber manchmal hat man das Gefühl, dass man gerade auf die offensichtlichen Dinge immer noch ein zweites und ein drittes Mal hinweisen muss, weil im Zweifelsfalle aus Gründen tatsächlicher oder manchmal vielleicht auch nur vorgeschriebener haushalterischer Zwänge die Verwaltung an der Stelle eher klein und nicht groß denkt.
Ja, Heimaterde ist für mich, gibt für mich auch noch ein weiteres Stichwort. Also wir können uns der Themenkette entlang angeln. Der Denkmalschutz ist ja da sehr streng. Der wirkt Fragen auf, wie wir in Bezug auf die Energiewende damit umgehen. Ich würde mir wünschen, dass der an manchen Stellen die Möglichkeit hätte, sich einzusetzen. Ich spreche jetzt ganz konkret über die Steingärten, die auch da zuhauf entstanden sind, wie ich bei einigen Spaziergängen festgestellt habe. Das ist ein Thema, dem wir uns ja auch widmen wollen, dass wir die Begrünung der Stadt erhalten und verbessern müssen.
Das ist definitiv so.
Und von der Ästhetik mal ganz abgesehen. Und die klimatischen Auswirkungen sind ja hinreichend bekannt. Und gerade in einem solchen Beispiel, denkmalgeschützten, in einer solchen denkmalgeschützten Siedlung, tut das noch viel mehr weh als in Neubaugebieten.
Ja, das stimmt. Das ist der Fall. Wir haben ja auch verschiedene Städte, die schon grundsätzlich die sogenannten Steingärten verboten haben. Aus Sicht der Eigentümerinnen und Eigentümer kann ich das zum Teil durchaus nachvollziehen. Je nachdem, wie groß das Grundstück ist, ist das natürlich auch mit einem entsprechend pflegerischen Aufwand verbunden. Und dass man dann vielleicht an der einen oder anderen Stelle den Weg des geringsten Widerstandes oder den Weg der einfachsten Lösung zu gehen glaubt oder sagen wir mal subjektiv geht, ja. Das ist im Einzelfall ist das nachvollziehbar. Aber es ist natürlich richtig, wir merken es eigentlich von Jahr zu Jahr. Und ja. Ich habe selber eine PV-Anlage auf dem Dach. Ich kann sozusagen auch im Jahresvergleich rückschauend auf die letzten Jahre immer sehen, wie viel Sonneneinstrahlung hatten wir und wie hat sich das über die Monate im Jahresverlauf jeweils entwickelt. Es wird immer mehr und jeder, der einen Garten hat, den er hin und wieder wässern muss, stellt das auch fest. Es ist mehr Bedarf da zu wässern, weil wir sagen wir in den Sommermonaten deutlich weniger Niederschlag haben und dafür im Winter säuft alles ab. Aber weil der Boden über den Sommer dann so austrocknet, dringt das Wasser ja auch nicht mehr wirklich richtig ins Erdreich ein, sondern oftmals wird nur abgetragen. Und aus der Perspektive ist es natürlich völlig richtig zu sagen, man muss eigentlich gucken, dass überall da, wo die Möglichkeit besteht, Pflanzen vorgehalten werden, dass es, sagen wir mal, einen klassischen Bewuchs gibt, idealerweise irgendwas, was dann noch insektenfreundlich ist, weil es davon ja auch immer weniger gibt. Weil das einfach Wasser im Boden bindet, weil es einfach insgesamt besser ist, sozusagen auch fürs Mikroklima. Das Areal heizt sich im Sommer nicht so auf. Es wird nicht so unmittelbar heiß. Und das ist was, da hatten wir ja eingangs auch zumindest indirekt kurz drauf angespielt. Wir müssen halt eben auch was tun, damit die Städte in 20 Jahren noch bewohnbar sind und nicht alles nur versiegelte Hitzeinseln, die wir dann sozusagen in der Stadt haben, insbesondere je näher wir dem Stadtkern kommen.
Deshalb haben wir uns ja auch darum bemüht, mal zu schauen, wie der aktuelle Stand des Hitzeaktionsplans ist. Das ist auch ein Thema, was wir hier noch, also wir könnten jetzt wahrscheinlich noch, wo sind wir denn? Wir sind jetzt bei knapp 40 Minuten. Wir könnten natürlich jetzt die ganzen Minuten, die wir in den letzten Monaten gesammelt haben.
Nein, das müssen wir gar nicht. Aber ich glaube, auch da kann man es eigentlich kurz machen. Es ist allen Beteiligten, jedenfalls allen, die guten Willens sind, klar, dass was getan werden muss. Und ich würde auch den meisten Kolleginnen und Kollegen im Fachausschuss Umwelt abnehmen, dass sie guten Willens sind, persönlich was zu tun. Aber es gibt dann eben immer noch politische Handlungszwänge. Es gibt immer noch haushalterische Handlungszwänge. Und es gibt tatsächlich auch eine Verwaltung, die an der einen oder anderen Stelle aufgrund des Sparkurses der letzten anderthalb bis zwei Jahrzehnte personell und materiell an Grenzen der Handlungsfähigkeit gekommen ist. So, und ohne der Verwaltung und den Kolleginnen und Kollegen, die da Dienst tun, jetzt pauschal Böses zu unterstellen, ich glaube schon, dass da an der einen oder anderen Stelle manchmal auch schlichtweg nicht mehr die Men- und Women-Power vorhanden ist, um all die Themen, die man jetzt gerade im Bereich Umwelt, Klima, Energie gleichzeitig voranzutreiben, um die wirklich auch gleichzeitig voranzutreiben. Da fehlt dann einfach schlichtweg auch ja, die nötige Arbeitskraft. So, ne? Das ist dann so ein Punkt, da haben wir als SPD-Fraktion ja jetzt auch jüngst in der Hauptausschusssitzung, die jetzt demnächst sein wird, mal die Frage an die Verwaltung gerichtet, wie sieht es eigentlich in Person morgen, genau.
Beziehungsweise heute, wenn die Folge
rauskommt. Genau, also wir sind unserer Zeit voraus, wie immer eigentlich als SPD. Aber einfach mal durchzudeklinieren, wie ist die personalwirtschaftliche Situation, auch zu erfahren, wie ist die Ausstattung in den einzelnen Fachämtern und wie ist dann auch der Personalbedarf in den Fachämtern. Denn die Aufgaben, die da zu bewältigen sind, die werden nicht weniger. Mhm. Und wir müssen dann halt gucken, dass wir gerade vor dem Hintergrund, beliebtes Buzzword im Bullshit-Bingo, Fachkräftemangel und so weiter, dass wir als vergleichsweise kleine Kommune im Ruhrgebiet, die ja für bestimmte Stellen, gerade im technischen Bereich, in Relation zu den umliegenden Kommunen, weil die einfach mehr Einwohner haben, auch einen deutlich geringeren Grundlohn oder ein Grundgehalt zahlt, weil sich das ja oftmals bei den Funktionsstellen an der Einwohnergröße bemisst, wie wir da konkurrenzfähig bleiben können, damit wir auch die qualifizierten Beschäftigten bekommen und behalten, um diese Aufgaben in Zukunft zu lösen. Und auch da müssen wir eine Aufgabe finden. Und da kann es eigentlich nicht sein, immer zu sagen, wir haben hier Auflagen in finanzieller Hinsicht. Deswegen sparen wir uns jetzt gesund, damit wir irgendwann die schwarze Null haben. Für die schwarze Null können wir uns nichts kaufen, wenn in der gleichen Zeit, wie wir sozusagen den Haushalt vermeintlich konsolidieren, die Aufgaben, gerade Investitionen und Reinvestitionen in Infrastruktur, so über den Kopf wachsen, dass wir hinterher vielleicht einen ausgeglichenen Haushalt haben, aber im Grunde genommen an anderer Stelle so viel Kapital verzehrt haben an Infrastruktur, an Liegenschaften, dass wir eigentlich mit Zitronen gehandelt haben.
Zumal einem die schwarze Null ja auch wenig nützt. Wenn man jetzt auf die letzten Jahre schaut, es sehr unvorhersehbare Ereignisse gibt, die zusätzliche Kosten verursachen.
Ganz genau. Wir sind im Grunde genommen in der Situation, wenn wir jetzt für die ein oder andere, für den ein oder anderen kommunalen Kassenkredit perspektivisch dann neu abschließen müssen, dass vor dem Hintergrund der veränderten Zinssituation die ganzen Einsparungen und Reduzierungen der Zins- und Tilgungsleistungen über den Schuldenabbau, den eingeschränkten Schuldenabbau, so große Sprünge haben wir ja gar nicht machen können, dass die alle im Grunde genommen negativ kompensiert werden, dadurch, dass man jetzt für den gleichen Betrag deutlich mehr Zins und Tilgung zahlen muss, als das vor 2, 3 oder 5 Jahren war. Also auch da zeigt sich dann nochmal, wie schwerwiegend und wie fahrlässig es eigentlich gewesen ist, dass man zu der Zeit, wo das Zinsniveau einigermaßen erträglich war, wo man zum Teil ja sogar Negativzinsen hatte, wenn man größere Beträge von Banken abgenommen hat, die dann ansonsten bestraft worden wären, wenn sie zu große Liquiditätsbestände in ihren eigenen Büchern gehalten hätten, wie fahrlässig es ist, dass man zum damaligen Zeitpunkt eben die Kommunalfinanzen nicht saniert hat. Das holt uns jetzt leider ein, aber quer durch alle Parteien, durch alle Regierungen in Bund und Land ist das in den vergangenen Jahren nicht mit der notwendigen Ernsthaftigkeit betrieben worden. Und jetzt hat sich das Zeitfenster mit der Niedrigzinspolitik entsprechend geschlossen.
Und das mit einer Wucht.
Und das mit Wucht.
Ja, das wäre jetzt eigentlich ein schöner runder Ablauf, aber den muss ich natürlich jetzt wie gewohnt zerstören, weil ich mir noch eine Frage aufgeschrieben habe, die vielleicht auch den einen oder anderen Hörer und Hörerin interessieren könnte. Wie viel Solarenergie und Windenergie bräuchten wir, um Mülheim in dem Punkt klimaneutral zu machen? Wäre das machbar?
Grundsätzlich wäre das sicherlich machbar. Es gibt ja solche Berechnungen nicht nur bezogen auf die Stadt Mülheim, sondern die gibt es ja auch bezogen auf den Bund insgesamt. Und in Mülheim wäre das zum Beispiel ausgedrückt in Freiflächen-PV, wären das ungefähr 115 Hektar Fläche, die man bräuchte. 115 Hektar Fläche plus im Bereich Windenergieanlagen nochmal 2 oder 3 Windenergieanlagen für die Stadt.
Wir haben derzeit
eine. Wir haben ein Windrad, eine sogenannte Windenergieanlage. Die hat, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, über den Daumen eine installierte Leistung von 2,5 MW, also 2500 Kilowatt. Wenn man das dann eben aufs Jahr hochrechnet mit den Betriebsstunden etc. pp., kommt man auf einen entsprechenden Betrag, mit dem man einige tausend Haushalte rechnerisch übers Jahr versorgen kann. Bei den neueren Anlagen, wenn wir jetzt zwei oder drei weitere Standorte hätten, ist es durchaus so, dass die neueren Windenergieanlagen deutlich höhere Nennleistung hätten, also mindestens 3,5, zum Teil 4. Die ganz neuen Anlagen jetzt möglicherweise mit entsprechender Nabenhöhe auch 4,5 MW, sodass wir da pro Standort einen deutlich höheren Ertrag hätten, also pro einzelne Anlage. Aber es wird, und das ist meine Befürchtung bei dem Thema, am Ende so ähnlich verlaufen, wie das vor der letzten Kommunalwahl mit den Gewerbeflächen war. Man kann sich dann auch in den politischen Gremien tief in die Augen schauen und kann sich dann zunicken und heilige Eide schwören, dass man da ganz sachorientiert an die Themen rangehen wird. Ich fürchte, wenn es am Ende des Tages dann zum Schwur kommt, über einzelne Standorte, potenzielle Standorte zunächst mal zu sprechen, dann wird da ganz schnell das St. Florians-Prinzip Oberhand gewinnen, indem man dann sagt, naja, ich finde das ja prinzipiell gut, aber bitte nicht vor meiner Haustür oder hinter meinem Garten oder in meiner Nachbarschaft oder sonst wie. Man kann das ein Stück weit verstehen. Die Akzeptanz für solche Großvorhaben ist immer geringer geworden in den letzten Jahren. Wieso, weshalb, warum, ist eigentlich leichterhand erklärt. Wenn man sich vorstellt, wir hatten früher in der Stadt großes Stahlwerk, wir hatten noch eine Hütte, wir hatten eine Zinkhütte, wir hatten diverse Zechen. Die haben alle, was sozusagen Lärm, Schmutz oder ästhetische Beeinträchtigung angeht, mehr Auswirkungen gehabt als jedes Windrad, wenn man mal ehrlich ist.
Das ist absolut.
Aber da hat natürlich niemand ernstlich gegen protestiert, weil zehntausende Leute in diesen Werken und Gruben gearbeitet haben. Das Windrad ist heute nicht minder notwendig wie früher das Kraftwerk oder die Zeche, um die Energieversorgung sicherzustellen. Aber es hat, sagen wir mal, weniger unmittelbare persönliche Bindewirkung, weil in einem Windrad, auf einem Windrad keiner arbeitet. Das ist eine Anlage, die sich buchstäblich dreht und da kommt dann Strom raus. Mhm. Und da hat jetzt die Umwelt im Sinne von Nachbarschaft oder das Umfeld besser gesagt, hat da persönlich gefühlt nichts von, weil halt nicht außer vermeintlichem Lärm und Schlagschatten und so weiter, weil halt keiner den unmittelbaren Bezug hat, da arbeitet keiner
aus der Nachbarschaft.
Es fällt keine Lohntüte aus dem Windrad, so kann man das sagen. Das ist ein schönes Bild.
Ja, das
so.
Bewusstsein hat sich sehr geändert.
Ne? Ja.
Ich meine, in vielen Fällen kann ich ja nur positiv sehen, aber in dem Fall ärgert mich das doch. Ne?
Und der Flughafen, die angedachte PV-Anlage, würde wie viel Prozent des Bedarfs decken?
Das hängt natürlich davon ab, wie viel der Flughafenfläche man bebaut. So. Aber wenn man das Flughafenareal betrachtet, kann da schon ein nennenswerter Hektaranteil bei rumkommen. Und man kann in diesen Breitengraden je nach Ausrichtung ungefähr Pi mal Daumen rechnen. 1 MW installierte Leistung braucht 1 Hektar Fläche. So, das ist so die Umrechenform. Gibt ein paar Landstriche mit deutlich mehr Sonnenstunden in südlicheren Regionen in Deutschland, wo man da auch mit weniger Fläche auskommt, beziehungsweise wo man pro Fläche dann mehr Ertrag hat. Aber hier kann man in etwa sagen, 1 Hektar ist gleich 1 MW. Und das ist am Ende des Tages natürlich, oder das wäre am Ende des Tages natürlich ein substanzieller Beitrag, um dieses Endausbauziel von 115 Hektar oder 115 MW benötigter installierter Leistung zu erreichen.
Wir bleiben auf jeden Fall weiter am Ball, dass
immer
sich das entwickelt. Ja, und hoffentlich diesmal auch akustisch. Dass wir versuchen wieder zuverlässiger aufzunehmen. Und dementsprechend werden wir dich dann auch öfter hören, Daniel, weil das Thema Umwelt bleibt aktuell und Mobilität ja sowieso.
Richtig. Da wären noch einiges an Themen, dass wir, die wir in die Öffentlichkeit, wo wir unsere Position in der Öffentlichkeit darstellen.
Wir machen aber jetzt keinen täglichen Podcast. Das wäre
wir können, also wahrscheinlich könnten wir es, weil das so. Thema so wichtig ist, aber wir wollen ja unsere HörerInnen auch nicht überfordern. Ich meine, das war jetzt eine sehr informative Folge, würde ich mal sagen.
Denke ich auch. Aber nichtsdestotrotz möchte ich wiederum den Abschluss machen, indem ich auf unsere Sommeraktion, schon jetzt auf unsere Sommeraktion
ist hinweise. Ist wieder soweit, ja.
Wir haben ja schon fast Sommerferien, ist ja nicht mehr allzu lange. Und da werden sich zahlreiche Begegnungen möglich machen. Ich kann nur auffordern, weil ich jetzt die Liste hier nicht vortragen möchte, der Dinge, die wir angehen wollen und die wir besichtigen wollen. Ich kann nur auffordern, fleißig die Lokalmedien zu lesen.
Oder unseren Newsletter.
Oder unseren Newsletter natürlich. Also beides zusammen ist natürlich der ideale Weg, denn viele dieser Veranstaltungen, oder ich glaube sogar alle, sind öffentlich.
Ja, fast alle.
Fast alle. Es muss nur jeweils eine Anmeldung erfolgen.
Genau.
Das kann man im Detail dann, wie gesagt, den Medien entnehmen.
Oder unserer Homepage oder Facebook oder anderen Quellen. Also wir informieren auf jeden Fall darüber.
In unterschiedlichsten Medienbereichen.
Die Sommeraktionen finden nicht im Geheimen statt.
Nein, im Gegenteil.
Die VeranstalterInnen möchten das.
Haben wir bis jetzt noch nicht gemacht.
Aus Platzmangel ab und an mal. Aber gut.
Ja, da sind Grenzen gesetzt.
Aber ich möchte aber jetzt auch noch nicht Versprechungen machen, wo wir denn alle. Es sind ein paar interessante Sachen dabei, auf jeden Fall. Und vielleicht fällt aus der einen oder anderen Aktion auch ein Podcast raus. Ich guck mal.
Maybe.
Auf jeden Fall früher als in anderthalb Jahren. Shame. Shame.
Ja, dann bleibt uns jetzt nur noch Daniel Mühlenfeld zu danken für die vielen interessanten Eindrücke und Aussichten, die er uns heute geboten hat. Und wir versprechen, wir bleiben am Ball.
Das tun wir.
Und wir hören uns in Kürze wieder.
Ja, ich danke dir, Margarete. Das hier war Funkhaus Auerstraße im Wind, Folge 30, Themenreihe Klima Nummer 2. Mein Name ist Sven Bortlisch. Machen Sie es gut, bleiben Sie gesund. Bis dann. Tschüss.
Tschüss.